Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prompt mich mal. Wir schauen heute auf das Jahr 2026 und auf die künstliche Intelligenz. Und da scheint sich irgendwie ein Gefühl breit zu machen.
Mhm.
Die große, wilde Party ist so ein bisschen vorbei. Diese Phase, in der wir alle nur gestaunt haben, was da so auf den Bildschirm gezaubert wird, die ist, glaube ich, definitiv vorbei.
Absolut. Jetzt ist sozusagen Kassensturz.
Genau. Und die große Frage, die über allem schwebt, platzt diese riesige KI-Blase, über die alle reden, mit einem lauten Knall? Oder entweicht die Luft nur ganz langsam?
Fast unmerklich.
Genau. Das wollen wir heute für dich mal ein bisschen auseinandernehmen. Wir gehen tief rein in die wichtigsten Trends, die die KI-Entwicklung dieses Jahr prägen.
Von der globalen Politik bis hin zum Arbeitsplatz.
Richtig. Am Ende sollst du ein klares Bild haben, wo wir wirklich stehen, also zwischen dem nächsten großen Durchbruch und einem, ja, globalen Stresstest. Lass uns mal eintauchen. Fangen wir mal auf der ganz großen Bühne an. Geopolitik. KI ist ja längst kein reines Tech-Thema mehr.
Nein, das ist ein knallhartes Machtinstrument geworden.
Es geht um wirtschaftliche Vormachtstellung, um Sicherheit, um globalen Einfluss. Und da sehen wir im Grunde ein Schachspiel zwischen drei großen Akteuren.
USA, China und Europa.
Und alle mit völlig unterschiedlichen Spielzügen.
Absolut. Das ist ein extrem spannungsgeladenes Feld. Also die USA, die verfolgen eine Strategie, die man als Dominanz durch Verbreitung bezeichnen könnte.
Was heißt das genau?
Sie wollen ihre führende KI-Technologie, also die Modelle von OpenAI, Google und so weiter, so weit wie möglich in die Welt verbreiten. Und damit setzen sie de facto die globalen Standards.
Okay. Das ist natürlich auch ein strategischer Zug, um China einzugrenzen.
Genau. Man schafft Fakten, indem man das Ökosystem mit der eigenen Technologie quasi flutet.
Aber ist das nicht auch ein zweischneidiges Schwert? Ich meine, wenn man die Technologie einmal so in die Welt entlässt,
ja,
kann man doch kaum noch kontrollieren, was die Leute damit machen?
Mhm.
Das klingt nach einem ziemlichen Risiko.
Das ist der wachsende Schmerzpunkt in Washington. Einerseits will man Innovationen nicht abwürgen, klar, aber andererseits wächst der Druck, wirklich klare Sicherheitsleitplanken einzuziehen.
Und China?
China verfolgt eine fast spiegelbildliche Strategie. Als direkte Antwort auf die westlichen Exportkontrollen für Hochleistungschips hat Peking ein gigantisches Programm zur technologischen Autarkie gestartet.
Die investieren Unsummen.
Immense Summen, um ihre eigene Halbleiterindustrie aufzubauen. Und bei den Modellen selbst, da machen sie etwas extrem Cleveres.
Erzähl.
Während die US-Firmen ihre besten Modelle hinter teuren APIs verschließen.
Programmierschnittstellen.
Genau. Flutet China die Welt mit erstaunlich leistungsstarken Open-Source-Modellen.
Ah, okay.
Das ist ein brillanter Schachzug. Damit werden sie zum Standard für unzählige Entwickler, Forscher, Startups weltweit, die sich die teuren US-Modelle gar nicht leisten können oder wollen.
Sie bauen also quasi das Fundament?
Sie bauen die unsichtbare Infrastruktur des globalen KI-Ökosystems. Und diese Strategie, die verfängt.
Du hast vorhin auch den Begriff kognitive Kriegsführung fallen lassen. Das klingt, ehrlich gesagt, ziemlich beunruhigend.
Ist es auch.
Was müssen wir uns darunter vorstellen? Sprechen wir hier von personalisierter Propaganda in Echtzeit?
Es geht deutlich weiter. Kognitive Kriegsführung heißt hier, KI zu nutzen, um die Wahrnehmung, das Denken und die Entscheidungen ganzer Bevölkerungsgruppen gezielt zu beeinflussen.
Also Deepfakes.
Hyperrealistische Deepfakes, die politische Instabilität erzeugen. Massenhaft ausgespielte, personalisierte Desinformationsnarrative.
Wow.
Bis hin zu Operationen, die einfach nur gesellschaftliche Gräben vertiefen sollen. Die KI ermöglicht solche Kampagnen in einem Ausmaß und mit einer Geschwindigkeit, die bisher undenkbar war.
Und wo steht da Europa in diesem ganzen Spiel? Man hört immer vom europäischen Weg.
Ja, der europäische Weg. Der ist beides, eine Chance und eine volle.
Okay.
Europa versucht einen extrem schwierigen Balanceakt. Mit dem AI Act hat die EU den weltweit ersten umfassenden Regulierungsrahmen geschaffen. Die Idee ist ja, sich als Goldstandard für vertrauenswürdige KI zu etablieren.
Das ist die Vision. Aber du meinst, wir könnten zur bestregulierten KI-Wüste der Welt werden.
Das ist die große Sorge, ja. Während Europa über Paragraphen und Risikoklassen brütet, schaffen die USA und China Frakten. Mit Kapital und mit Code.
Uns fehlen die großen Plattformen.
Uns fehlen die Hyperscaler, eine eigene starke Halbleiterindustrie. Deshalb wird der Ruf nach technologischer Souveränität immer lauter. Deutschland ist da ein Paradebeispiel für diese Zerrissenheit.
Wie meinst du das?
Wir haben exzellente Forschung. Wirklich Weltklasse. Aber wir tun uns unglaublich schwer, diese Stärke in global erfolgreiche Unternehmen und Produkte zu übersetzen.
Okay, also geopolitisch platzt die Blase nicht. Sie bläht sich eher zu einem Machtpoker auf. Aber wie sieht's in den Unternehmen aus? Merkt man da schon, wie die Luft langsam entweicht?
Oh ja, definitiv. Dieser enorme Investitionsdruck führt jetzt zu einer Art globaler Katerstimmung in den Chefetagen.
Katerstimmung, gutes Wort.
Ja, die Zeit des Experimentierens, der Pilotprojekte und schicken Demos ist vorbei. 2026 ist das Jahr der Wahrheit.
Also Return on Investment.
Knallhart. Jede KI-Initiative muss jetzt beantworten. Was bringt das? Wo ist der messbare Beitrag zum Umsatz, zur Produktivität, zur Kostensenkung? Wer das nicht liefern kann,
verliert sein Budget.
Dessen Budget wird gestrichen. Der Markt trennt gerade brutal die Spreu vom Weizen.
Andererseits habe ich da dieses Zitat von Mark Zuckerberg im Kopf. Der sagte sinngemäß, wir werden aggressiv ausgeben. Selbst wenn wir ein paar hundert Milliarden verlieren, wäre das scheiße. Aber es ist besser, als im Rennen um Superintelligenz zurückzuliegen.
Ja.
Das klingt nicht nach Katerstimmung. Das klingt nach Panik und All-in.
Das ist genau der Widerspruch, den wir gerade sehen. An der absoluten Spitze, bei den Tech-Giganten, da herrscht eine Art panisches Wettrüsten. Aber für den Rest des Marktes
gilt das genaue Gegenteil.
Exakt. Wir sehen einen massiven Flight to Quality. Zwar floss 2025 noch mehr als die Hälfte des globalen Risikokapitals in KI-Deals, aber das Geld konzentriert sich auf immer weniger Adressen.
Die großen Player wie OpenAI, Anthropic
und eine Handvoll spezialisierter Startups, die entweder eine klare Nische bedienen oder tief in der Infrastruktur arbeiten.
Und was bedeutet das für die vielen kleinen Startups?
Für die wird's eng. Eine ganze Generation von MeToo-KI-Startups, die im Grunde nur GPT-4 in ein schickes Interface gepackt haben, wird vom Markt verschwinden.
Für die platzt die Blase gerade mit einem lauten Knall.
Genau. Das ist eine gesunde, aber auch sehr schmerzhafte Marktbereinigung. Viele haben unterschätzt, dass der wahre Burggraben nicht die Anwendung ist,
sondern
der Zugang zu den riesigen, unvorstellbar teuren Rechenkapazitäten und den einzigartigen Datensätzen. Das ist ein Spiel, das nur noch eine Handvoll Konzerne und Staaten mitspielen können.
Okay, die Blase platzt also selektiv. Für die kleinen Fische ja, für die großen Wale beginnt das Festessen. Dieser Druck muss sich ja massiv darauf auswirken, wie Leute im Alltag mit KI arbeiten.
Absolut.
Gerade für Berufseinsteiger stellt das doch alles auf den Kopf.
Es stellt alles auf den Kopf. Und es führt zu einem wirklich gefährlichen Paradox.
Okay.
Einerseits sehen wir enorme Produktivitätsgewinne. Eine MIT-Studie hat ja schon vor einiger Zeit gezeigt, dass KI-Tools Schreibaufgaben um 40% beschleunigen.
Und die Qualität um 18% verbessern.
Das ist gigantisch.
Genau. Unternehmen automatisieren jetzt klassische Junior-Tätigkeiten. Recherchen, Zusammenfassen von Meetings, erste Entwürfe für Code- oder Marketingtexte schreiben.
Aber wo ist jetzt das Paradox? Das klingt doch erstmal super.
Das Paradox liegt in der Kehrseite. Wenn diese Aufgaben wegfallen, entfällt auch der wichtigste Übungsraum für junge Talente.
Ah.
Wenn die KI immer den ersten Entwurf liefert, fehlt der mühsame kognitive Prozess, sich selbst durch ein Thema zu kämpfen, zu strukturieren, zu formulieren. Aber genau dieser Kampf ist essentiell, um tiefes Verständnis und echte Kompetenz aufzubauen.
Die Gefahr ist eine schleichende Aushöhlung von Fähigkeiten.
Ja, eine Art kollektives Entlernen.
Das ist ein interessanter Punkt. Aber ist diese Angst wirklich neu? Hat man nicht dasselbe über den Taschenrechner gesagt?
Ja, der das Kopfrechnen ruiniert. Oder die Rechtschreibprüfung, die das korrekte Schreiben verlernt. Wo ist da die Grenze zwischen einem nützlichen Werkzeug und einer Fähigkeitskillermaschine?
Das ist die entscheidende Frage. Der Unterschied ist, dass der Taschenrechner eine klar definierte arithmetische Aufgabe automatisiert. Generative KI aber, die automatisiert den Prozess der Synthese und Kreation selbst.
Okay.
Wer nie gelernt hat, mühsam ein Argument zu strukturieren, kann später nur schwer beurteilen, ob die von der KI vorgeschlagene Struktur logisch und überzeugend ist.
Man verliert den kritischen Referenzpunkt.
Richtig. Unternehmen, die jetzt Juniorstellen streichen, um kurzfristig Effizienz zu gewinnen, sägen langfristig am Ast, auf dem ihre zukünftigen Senior-Experten wachsen sollen.
Was ist die Lösung?
Doch keine Juniorstellen mehr? Nein, die Lösung ist nicht der Einstellungsstopp, sondern eine völlig neue Ausbildungskultur. KI muss vom stillen Konkurrenten zum aktiven Mentor werden.
Das verändert auch die Organisationsstruktur?
Fundamental. Wir bewegen uns weg von der klassischen Pyramide, viele Juniors unten, wenige Chefs oben, hin zu einer Diamantform.
Okay, erklär das mal.
An der Basis gibt es weniger reine Berufsanfänger, dafür wächst die Mitte enorm an. Das sogenannte Fat Middle.
Das fette Mittel.
Eine breite Schicht von Spezialisten, die durch KI super produktiv werden und komplexe Aufgaben lösen, für die man früher viel mehr Erfahrung gebraucht hätte.
Und was bedeutet das für mich als Einzelnen, wenn ich jetzt am Anfang meiner Karriere stünde? Was ist der richtige Weg? Muss ich programmieren lernen oder lieber der KI die perfekten Fragen stellen?
Beides ist wichtig, aber der zweite Punkt wird entscheidend. Die Einstiegshürden für technische Berufe sinken tatsächlich. Gartner prognostiziert, dass bis 2028 die Hälfte der Einsteigerjobs im Bereich Cybersicherheit keine spezielle Ausbildung mehr erfordern wird.
Weil die KI die Wissenslücken füllt.
Genau. Die wichtigste Fähigkeit ist nicht mehr das Auswendiglernen von Fakten, sondern die Fähigkeit, komplexe Probleme zu zerlegen und KI-Systeme intelligent zu orchestrieren, um sie zu lösen.
Es geht um kritisches Denken, Kreativität.
Und vor allem um die Fähigkeit zur schnellen Adaption.
Okay, aber trotz all dieser Umwälzungen fühlt es sich für mich als Nutzer manchmal so an, als würde der Fortschritt gerade stagnieren.
Mhm.
Die Chatbots schreiben Texte, okay, aber die wirklich revolutionären Sprünge scheinen auszubleiben. Die Magie der ersten Monate ist etwas verflogen.
Aber dieser Eindruck täuscht wahrscheinlich. Er täuscht gewaltig. Die größten und wichtigsten Sprünge passieren gerade hinter den Kulissen, im Maschinenraum der KI.
Okay.
Wir erleben einen fundamentalen Wandel weg von reinen Sprachgeneratoren hin zu komplexen Denk- und Schlussfolgerungsengines. Die Magie verlagert sich von der sichtbaren Oberfläche in die unsichtbare Tiefe.
Kannst du das greifbarer machen?
Ja, man kann das gut mit dem Konzept des System 1 und System 2 Denkens aus der Psychologie vergleichen.
Das schnelle und das langsame Denken.
Genau. Bisherige Sprachmodelle wie GPT-4 funktionieren primär wie System 1. Schnell, intuitiv, assoziativ. Sie sagen statistisch das nächste wahrscheinlichste Wort voraus.
Was sie zu brillanten Dichtern macht?
Aber zu ziemlich schlechten Mathematikern. Bei streng logischen Problemen, wo ein einziger Fehler die ganze Kette unbrauchbar macht, da scheitern sie oft.
Und jetzt kommt System 2.
Genau. Die neuen Modellarchitekturen entwickeln jetzt Fähigkeiten für langsameres, methodisches, logisches Denken. Also System 2. Sie können einen Plan erstellen, Zwischenschritte überprüfen, Fehler korrigieren.
Das ist weniger spektakulär für eine Demo.
Viel weniger. Aber es ist der Schlüssel, um KI für wirklich komplexe, wissenschaftliche oder unternehmerische Probleme nutzbar zu machen. Wir hatten eine Welt voller KI-Dichter, jetzt bauen wir die ersten KI-Ingenieure.
Und was ist der nächste Schritt über dieses verbesserte Denken hinaus?
Der nächste Evolutionssprung sind die sogenannten Weltmodelle.
Weltmodelle?
Das ist die nächste Stufe nach Sprach- und Bildmodellen. Diese Modelle lernen nicht nur aus Texten und Bildern. Sie bauen ein internes physikalisches Verständnis der Welt auf.
Okay, das musst du erklären.
Der Unterschied ist fundamental. Ein Sprachmodell kann dir erklären, warum ein fallendes Glas zerbricht, weil es das in tausenden Texten gelesen hat. Es hat aber kein intuitives Konzept von Schwerkraft, Masse oder Materialspannung.
Ein Weltmodell aber schon.
Ein Weltmodell schon. Es simuliert quasi eine realistische 3D-Welt in sich selbst.
Das klingt nach Science-Fiction. Was kann man damit konkret anfangen?
Denk an OpenAI Sora. Das war der erste Paukenschlag in die Richtung, aber das war nur die visuelle Spitze des Eisbergs.
Okay.
Ein echtes Weltmodell, wie es etwa bei DeepMind entwickelt wird, simuliert nicht nur, wie etwas aussieht, sondern auch die physikalischen Kräfte dahinter.
Gib mal ein Beispiel.
Es kann zum Beispiel vorhersagen, wie sich die Materialermüdung einer Brücke unter simulierten, noch nie dagewesenen Wetterbedingungen verhält.
Wow.
Oder wie ein neues Medikamentenmolekül im menschlichen Körper interagieren wird. Man kann Roboter in diesen Simulationen trainieren, ohne teure und gefährliche Prototypen bauen zu müssen.
Das beschleunigt Innovationen in der echten Welt dramatisch.
Enorm.
Ah, jetzt verstehe ich. Das ist also die Antwort auf die Katerstimmung in den Unternehmen.
Mhm.
Der wahre Return on Investment liegt nicht darin, dass die KI bessere E-Mails schreibt, sondern dass sie im Hintergrund Milliarden-Dollar-Probleme in der Physik oder Biologie löst.
Exakt. Der Hype drehte sich um das Interface. den Chat. Der wahre, nachhaltige Wert entsteht im Maschinenraum, in der Simulation und der logischen Schlussfolgerung.
Die spielerische Demophase ist also vorbei?
Absolut. Jetzt beginnt die harte, mühsame, aber unendlich wertvollere Phase der industriellen Integration.
Fassen wir die Kernaussagen noch einmal zusammen. 2026 ist das Jahr, in dem KI erwachsen wird.
Richtig.
Der Hype weicht dem Zwang, echten, messbaren Wert zu liefern. Die Blase platzt dabei selektiv. Für viele kleine Player ja, während sich an der Spitze die Macht konzentriert.
Mhm. Und global sehen wir diesen strategischen Wettlauf, der weit über Technologien hinausgeht.
Und in der Arbeitswelt verändert KI nicht nur Aufgaben, sondern die Grundstruktur von Karrieren und Kompetenzaufbau.
Und technologisch passiert der eigentliche Durchbruch nicht mehr an der Oberfläche, die wir alle sehen, sondern in der Tiefe, mit Modellen, die logisch denken können.
Und ein echtes Verständnis der physischen Welt entwickeln.
No. Die zentrale Frage ist damit nicht mehr nur, was kann KI, sondern sie hat sich verschoben zu: Wie gestalten wir eine Zukunft, in der künstliche und menschliche Intelligenz so zusammenarbeiten, dass sie sich gegenseitig stärken?
Eine Frage, die uns tatsächlich alle betrifft. Und vielleicht ist das der perfekte Denkanstoß für dich zum Abschluss. Wenn du auf dein eigenes Arbeits- oder Studienfeld schaust, wo siehst du die größte Chance, diesen Übergang vom reinen Experiment zur echten, wertschöpfenden Integration aktiv mitzugestalten?
Statt nur darauf zu warten, was als nächstes kommt.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören bei Prompt mich mal. Wir hoffen, diese Analyse hat dir geholfen, die aktuellen KI-Trends besser einzuordnen. Sei auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Mach's gut!